würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, großer Gott, du bist heilig und vollkommen und auch vollkommen liebend. Und ja, wir bitten dich, dass du auch jetzt redest, dass du hilfst beim Hören auf dein Wort, dass du auch mir hilfst beim Reden und auch beim Hören und dass ja, du dich verherrlichst und ja, du Wirklichkeit, das Wirklichkeit werden lässt, was wir in deinem Wort finden, wozu du uns aufforderst und was du uns auch einfach ja, an Zuspruch gibst und an Verheißungen. Bitte lass das Wirklichkeit werden in unserem Leben. Amen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die eigentlich auch recht ähnlich aussehen. Und wo ich fragen will, was lösen diese Bilder in dir aus? Also vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, um da jetzt an Burger zu denken. Ja, Snacksonntag ist auch ein guter Vorschlag. Hier sind zwei leckere, saftige Burger. Und in mir lösen solche Bilder grundsätzlich und auch, ja jetzt, wenn ich es ein bisschen anschaue, kann mich nicht ganz darauf konzentrieren, aber grundsätzlich lösen solche Bilder in mir Sehnsucht aus. Appetit, Freude, fast schon ein bisschen Liebe. Ich liebe Burger, ist mein absolutes Lieblingsessen. Und diese Bilder sind von meinem Lieblingsburgerladen. Der ist bei Gießen, also wenn ihr zum Wochenende da seid, kann ich sehr empfehlen. Er ist bei Gießen und macht wirklich fantastische Burger. Und was ich tatsächlich zwischendurch auch manchmal ganz gerne mache, ist, mir einfach Bilder von leckeren Burgern anschauen. Und am liebsten wirklich von diesem Laden. Und natürlich ist es aber nicht vergleichbar damit, so einen Burger direkt vor sich zu haben, ihn essen zu können. Und wonach ich mich aber noch so viel mehr sehne, als nach Burgern, ist, dass der Text, den wir uns heute anschauen, in meinem Leben Wirklichkeit wird, ergreifbar wird, er echt wird. Und dass das auch in eurem Leben, im Leben von jedem, der heute hier ist, passiert. Weil wenn es einfach nur eine schöne Vorstellung bleibt, ist es zwar schön, aber einfach nicht das Wahre. Und dann wird es heute um fleischgewordene Liebe gehen. Und das hat nichts mit Burgern zu tun. Auch nicht mit echten fleischernen Burgern, sondern mit unserem Gott, der Mensch wurde. Und das hatten wir die letzten Male immer wieder. Jesus ist ins Fleisch gekommen. Er wurde Mensch. Und das aus Liebe. Gott ist Liebe. Und Jesus ist die fleischgewordene Liebe. Und es ist schwer zu erfassen, was bei diesem Begriff alles mitschwingt, Fleisch geworden oder fleischgewordene Liebe. Weil wenn dieser Begriff beschreibt, wie Jesus geliebt hat, wenn er als Gott Mensch wurde, dann wird er mit jeder einzelnen Geschichte aus dem Evangelium reicher und größer, dieser Begriff. Weil Jesus ständig als dieser Mensch gewordene Gott die Menschen liebt. Fleischgewordene Liebe, das ist, wie Jesus handfest und greifbar geliebt hat. Und in dem Text von heute kommt das gar nicht explizit vor, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, aber es werden Sachen gesagt wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Und ein bisschen später heißt es, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Liebe muss sichtbar sein, greifbar sein, was Handfestes. Es reicht nicht, sich einfach nur vorzustellen, wie man liebt oder sich angesprochen zu fühlen, wenn es um Liebe geht. Jesus hat gehandelt mit seinem Körper und das in allen Lebensbereichen und in allen Situationen. Und er hat sich ganz auf die eingelassen, die er geliebt hat. Er wurde, was sie sind, Menschen aus Fleisch und Blut. Und dafür hat er alles aufgegeben. Und dann geht es auch für uns drum, dass diese Liebe wirklich was mit uns macht, dass sie alle Lebensbereiche durchzieht und sie da reinkommt, wo man sie sieht. Und dazu gehört es, das ist die Gliederung für heute, dazu gehört es erstens, furchtlos zu lieben, Dazu gehört zweitens, den anderen zu lieben. Und dazu gehört drittens, Gehorsam zu lieben. Und so starten wir mit dem ersten Punkt, furchtlos lieben. Wir sind im Johannesbrief in Kapitel 4, Verse 17 bis Kapitel 5, Vers 3 und ich lese den ersten Vers, Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Mit Liebe kann man dem Tag des Gerichts zuversichtlich entgegengehen. Und dann wundert man sich da vielleicht, was hat denn Liebe mit Gericht zu tun? Also ich hätte Liebe und Gericht nicht so in Beziehung zueinander gesetzt. Aber es gibt einen Zusammenhang. Und Johannes muss diesen Zusammenhang deutlich sagen, damit uns diese Verbindung auch klar ist. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Wenn du Gottes Liebe angenommen hast, muss dir der Tag des Gerichts keine Angst machen. Der uns da richten wird, der liebt uns. Und er hat uns vorher nicht einfach gesagt, ich habe euch lieb, sondern er hat uns wirklich Liebe erwiesen. Also unser Richter, der das Recht hat, über unser Leben zu urteilen und Konsequenzen zu verhängen, der ist aus Liebe für uns gestorben. Ein Richter, der liebt. Ein Richter, der die Strafe selbst bezahlt und dafür alles gegeben hat, sich selbst gegeben hat. Stell dir vor, du bist hier von irgendeinem Gericht verurteilt. Du bekommst vorher die Anklagepunkte zugeschickt, du liest sie durch und du weißt, irgendwann kommt der Tag der Gerichtsverhandlung. Wird der Richter dir gnädig sein? Vielleicht hast du nichts gemacht, vielleicht schon. Wie würde dieses Gericht ausgehen? Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kannst aber vollkommen ruhig sein, weil du weißt, was dich dort erwartet. Stell dir das vor. Und dann ist das für uns als Kinder Gottes mit dem Gericht am Ende der Zeit auch so. Man weiß, was einen dort erwartet. Du weißt es, weil du schon jetzt eine Beziehung zu dem Richter hast. Und zwar eine Beziehung, die auf Liebe aufbaut. Also weil du weißt, der Richter liebt mich. Und weil du ihn auch liebst. Und dann kannst du es gar nicht erwarten, dort vor ihm zu stehen. Weil du weißt, die Gerichtsverhandlung wird ein Fest. Der Richter, den du liebst, wird zeigen, wie genial er deinen Fall gelöst hat. Und er geht dabei völlig korrekt vor und argumentiert einfach anhand der Fakten, sodass danach keiner mehr auch nur auf die Idee kommt, Einspruch zu erheben. Der Richter wird zeigen, ja, da war eine Schuld, aber die wurde bezahlt, abgetragen. Das hat jemand für ihn übernommen. Ich selbst habe das getan. Der Angeklagte geht frei aus. Er gehört zu mir. Er ist mein geliebtes Kind. Die Gerichtsverhandlung wird ein Fest für das Ansehen des Richters. Sie wird ein Fest für den, der da frei ausgeht. Und sie wird ein Fest für eure Liebesbeziehung. Wenn uns bewusst ist, was Jesus für uns getan hat, müssen wir von ihm nichts befürchten. Keine Strafe, kein Urteil, keine Kritik. Wenn uns der Tag, an dem wir unserem Schöpfer gegenübertreten, Angst macht, dann haben wir entweder noch nicht vollkommen verstanden, wie groß seine Liebe zu uns ist, oder es noch gar nicht angenommen, wie groß seine Liebe ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bist mit diesem Gedanken, dass Gott Gericht über alle Menschen hält, vielleicht bist du mit diesem Gedanken gar nicht vertraut. Oder vielleicht glaubst du das gar nicht. Oder vielleicht sagst du, okay, ich glaube schon auch, dass Gott so das Böse bestraft und er insgesamt für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber dass er mich verurteilt, das muss ich ja nur erwarten, wenn ich auch wirklich ein schlimmes Verbrechen begehe. Für so normale, kleinere Sünden wird er mich doch nicht bestrafen. Ganz egal, wie groß die Strafe nachher ist. Das Problem ist, du hast keine Grundlage dafür zu sagen, wie Gott dir begegnen wird oder auch nicht. Also woher weißt du es? Was, wenn Gott die außerdem nur in deinen Augen kleinsten Dinge bestraft? Was, wenn er das tut? Also woher willst du es wissen? Wenn du sicher sagen können willst, wie Gott dir begegnet, brauchst du ja irgendwelche Anhaltspunkte, irgendwelche Informationen dazu. Wenn du dir selbst ausdenkst, wie Gott dir begegnen wird, oder du einfach darauf hoffst, dass es so sein wird, wie es du dir wünschst, ist das ja nicht unbedingt das, wie Gott dir dann tatsächlich begegnen wird. Die Bibel behauptet, von Gott zu sein und dir Anhaltspunkte und Informationen darüber zu geben, wie er dir begegnet und wie er dir begegnen wird. Und da ist die Rede von einem Gericht. Und da ist die Rede von Gottes vollkommenen Maßstäben. Vor allem der Maßstab der Liebe. Und da sagt die Bibel, und ich glaube, das deckt sich mit der Realität, keiner hat je von sich aus nach Gott gefragt. Also keiner hat je von sich aus Gott geliebt oder auch nur angefangen, Gott zu lieben. Und keiner hätte es je getan, wenn Gott nicht sehr energisch und ausdauernd uns geliebt hätte. Und das in sich ist schon das Schlimmste, was wir tun konnten. Wohl das eigentlich das Leichteste sein müsste, diesen herrlichen, heiligen und vollkommenen Gott von uns aus zu lieben. Und dass niemand ihn von sich aus geliebt hat, das prägt sich bei jedem unterschiedlich aus und wirkt sich unterschiedlich aus. Aber was daraus folgt, sind immer weitere schlechte Dinge. Bei dem einen vielleicht auch mehr Schlechtes, bei dem anderen weniger Schlechtes. Aber das eigentlich Schlimme und das eigentliche Grundproblem ist fehlende Liebe. Keine Beziehung zu Gott gewollt. Und dafür gibt es eine natürliche Konsequenz und dafür gibt es eine gerechte Strafe, die ich keinem Menschen wünsche. Und dann ist aber auch genau das Teil der Botschaft der Bibel, du musst Gottes Gericht nicht fürchten. Wenn du ihn als den akzeptierst, der er ist, musst du das nicht fürchten. Und er ist im Kern Liebe. Aus Liebe sagt er dir auch die Wahrheit über deinen sündigen Zustand. Und aus Liebe möchte er alles Böse ausmerzen und nicht nur ein bisschen. Und aus Liebe sorgt er selbst dafür, dass das so funktioniert, dass auch für uns dabei Leben im Überfluss rauskommt. Und ja, wenn du diese Liebe nicht angenommen hast, wenn du diese Beziehung zu deinem Richter noch gar nicht hast, dann wird auch der Tag des Gerichts kein Freudenfest. Dann ist dieser Vers hier eine Warnung. Weil was ist dann die Grundlage eurer Beziehung? Du hast die Liebe von Gott hier nicht gewollt. Warum solltest du sie dann auf einmal wollen? Du wirst dich vermutlich auch dann noch rausreden wollen und es aber nicht können. Nein, seine Liebe muss dich hier erfassen, so wie sie ist. Und dann ist sie vollkommen da. Und dann musst du keine Angst vor seinem Urteil haben. Und dann wiederholt Johannes das nochmal ganz ähnlich, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also hier nochmal dieser Zusammenhang, Gottes Liebe macht, dass unsere Furcht weggeht und keine Strafe zu befürchten ist. Und das meint hier eben nicht generell Furcht, sondern erstmal meint das Furcht angesichts dieses kommenden Gerichts. Und dann ist es aber so, ja, aber dann muss ich auch nichts anderes fürchten. Wenn ich schon Gott nicht als verurteilenden Richter fürchten muss, ja, wen oder was dann? Dann muss ich keine schwierige Situation fürchten. Ich muss keinen Menschen fürchten, wenn er mich ablehnt, zurückweist oder ignoriert. Wenn ich nicht fürchten muss, dass Gott mich verurteilt, sondern ich Liebe von ihm erwarten kann, werden andere Sachen viel weniger schrecklich. Und dann kann ich auch in fürchterlichen Umständen meine Bestimmung erfüllen, meine Bestimmung zu lieben. Und das alles wieder, hatten wir in der letzten Zeit schon oft, das tun wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist kein, wir lieben, wenn er uns geliebt hat, sondern wir lieben, weil er uns liebt. Das ist dieser feste Grund, auf dem Johannes steht und auf den er auch jeden von uns stellen möchte. Und dann gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche Arten, Gott zu fürchten. Das eine ist eher eine Angst, ein sich verstecken wollen. Und das ist dann richtig zu empfinden, wenn etwas zwischen dir und Gott steht und du keine Vergebung dafür gesucht und angenommen hast. Und die andere Art Furcht ist eher ein Respekt haben und einem sich ihm trotzdem nähern wollen. Beziehungsweise einem ihm gerade deshalb nähern wollen, weil man vor allem von seiner Gnade und seiner Liebe Respekt hat. Man darüber staunt, wie groß seine Liebe ist und einen genau das ansieht. Es ist diese Art von vertrauensvollem Respekt, letztlich sozusagen Liebe zu seiner Liebe, über die es in Psalm 130 heißt: Wenn du, Jahwe, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Weil bei Gott Vergebung ist und nur bei ihm, deshalb ist er zu fürchten und zu bestaunen. Wow, was für ein gnädiger Gott. Und es ist diese Art von liebendem Respekt gegenüber seiner Gnade, über die John Newton seinem berühmten Weihnachtslied Amazing Grace folgendes singt. Da heißt es in der ersten Strophe: Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Und dann heißt es in der zweiten Strophe: Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich erstmals glaubte. John Newton war Sklavenhändler. Die Gnade fand ihn. Er wurde von der Gnade überführt. Und diese Gnade Gottes lehrte ihn, Gott zu fürchten. Und gleichzeitig löste das alle seine Ängste. Und dann können wir Angst und Liebe mal einander gegenüberstellen und sehen, wie gegenteilig Angst und Liebe wirklich sind. Und ich habe diese Gegenüberstellung in einer anderen Predigt entdeckt. Also hier seht eine Tabelle, links eine Beschreibung von Angst und rechts eine Beschreibung der Liebe. Und da sehen wir, wie gegenteilig das ist. Angst schaut auf mögliche Konsequenzen. Liebe schaut auf Möglichkeiten zu geben. Angst vernachlässigt Verpflichtungen, Liebe arbeitet an den heutigen Aufgaben. Angst führt zu größerer Angst, Liebe führt zu größerer Liebe. Angst flieht vor Menschen und Problemen. Liebe bemüht sich um Menschen und um ihre Probleme. Angst versteckt und verdeckt sich. Liebe ist offen, aufrichtig und authentisch. Angst beschützt sich selbst. Liebe nimmt Verletzungen in Kauf. Wo und wann lässt du dich von Angst bestimmen? Und warum tust du das? Du musst nicht einmal vor Gott mehr Angst haben. Wenn dir die Angst entgegensteht, wenn sie dir entgegensteht, entgegen dem, das du liebst, ist die Frage nicht, was macht das jetzt mit mir oder wo kommt das her, sondern was kann ich jetzt erst recht machen, um jemanden zu lieben. Und dann komm zuallererst zu dem, dessen Liebe so mächtig ist, dass er damit alles Böse wegräumt und vor dem du keine Angst haben musst. Angst ist oft ein diffuses Gefühl in vielen Bereichen unseres Lebens, ohne dass wir es oft merken. Und sie lähmt uns. Setz dem was entgegen, indem du dich immer und immer wieder Gottes Liebe aussetzt. Und dann Liebe, weil er dich liebt. Furchtlos lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Anders geht es nicht. Anders wird die Angst nicht weggehen. Furchtlos lieben, das war der erste Punkt. Und dann kommt das nächste, wo es nach Johannes nicht um irgendeine Liebe geht, sondern um eine fleischgewordene Liebe. Nämlich, wenn man den anderen liebt. Das ist der zweite Punkt, den anderen lieben. Und da heißt es in Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also wenn deine Liebe zu Gott dich nicht auch dazu bringt, deinen Bruder zu lieben, ist irgendwas nicht in Ordnung. Johannes sagt sogar, derjenige lügt, wenn er behauptet, Gott zu lieben. Da liebt er Gott nicht so, wie Gott geliebt werden möchte. Er liebt Gott verzerrt, liebt irgendwie an Gott vorbei. Und dieses Wort hassen ist im Deutschen recht stark. Wir denken dabei schnell an abgrundtiefen Hass, dass gravierende Dinge zwischen einem stehen. Aber im Griechischen geht es eher darum, jemanden geringschätzen, jemanden hinten anstellen oder einfach jemanden nicht lieben. Und das schließt sich eben aus, dass man Gott liebt und man einen anderen bewusst oder dauerhaft geringschätzt und man nicht bereit ist, daran was zu ändern, man nicht bereit ist, ihn zu lieben. Warum schließt sich das aus? Gott zu lieben, das kann man einfach behaupten. Nächstenliebe nicht. Die sieht man, weil man den Bruder sieht, weil es da um fleischgewordene Liebe geht, um echte, handfeste Liebe. Und auch die nächsten Verse helfen da noch weiter, Vers 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also dieser unser Gott hat das selbst nebeneinander gestellt. Was ist das höchste Gebot, wurde er gefragt. Und Jesus hat geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Daran hängt alles, was Gott geboten hat. Unser Gott ist da sehr klar. Du sollst Gott lieben. Und wenn du das tust, sollst du auch deinen Bruder und deinen Nächsten lieben. Und dann sagt Johannes noch einen weiteren Grund, warum beides komplett zusammengehört und da kein Haar dazwischen passt. Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Also Gottes Liebe und Nächstenliebe gehört wirklich zusammen, vor allem da, wo es um Glaubensgeschwister geht. Sie hat Gott genauso wie uns aus Liebe begnadigt und aus Liebe sozusagen gezeugt, ins Leben gerufen, neu ins Leben gerufen. Und da hilft es, wenn man sich die damalige Kultur vorstellt, wo Zusammenhalt in der Familie noch ein höherer Wert war und worauf das Leben auch viel mehr aufgebaut hat, als es das bei uns heute tut. Und der Gedanke des Familienseins ist da grundsätzlich, gemeinsam in Treue zueinander halten. Und das unter der Leitung des liebenden Vaters, auf den die anderen auch mit Liebe reagieren. Und damit seine liebende Leitung sich auswirkt und zur Geltung kommt, müssen alle Familienmitglieder einander auch mit der gleichen Liebe lieben. Also da muss der Sohn die Liebe seines Vaters sehen, zur ganzen Familie. Und wenn er ihn auch liebt, dann will er ihm darin folgen und auch die anderen Kinder seines Vaters seine Geschwister lieben, weil sie halten zusammen, tun das, was der Vater vorgibt, weil sie seine Liebe sehen und sie ihm darin folgen. Und das ist eine konkrete Liebe zu konkreten Menschen in konkreten Situationen. Es ist eine Liebe, die sich nicht damit zufrieden gibt, den vollkommenen Gott einfach nur irgendwie gut zu finden. Weil das kann schnell passieren. Das kenne ich selber auch gut. Gott zu lieben und mit ihm in einer Beziehung zu leben, ist viel leichter. Beten, also stärkend, ermutigend. Wird man seine Sorgen los, hat man immer dieses Gegenüber, das einen komplett versteht. Oder Bibel lesen, da lernt man viel, man kommt ins Staunen darüber, wie Gott ist, lernt ihn kennen. Und auch sozusagen für ihn Dinge tun, sich einen Dienst suchen und den treu und pflichtbewusst ausführen. Super. Und das kann man ja wirklich alles echt und mit Hingabe tun. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Tabelle vom ersten Punkt nochmal anschaue, nur die Spalte mit der Liebe. Liebe schaut auf Möglichkeiten zu geben. Liebe arbeitet an den heutigen Aufgaben. Liebe führt zu größerer Liebe. Liebe bemüht sich um Menschen und ihre Probleme. Liebe ist offen und aufrichtig und authentisch. Liebe nimmt Verletzungen in Kauf. Das untereinander praktizieren. Wow, das ist richtig gut. Aber wie schwer ist das? Unter uns ist Liebe fast immer problembehaftet. So kommt es mir zumindest vor. Sich wirklich leidenschaftlich um den anderen bemühen. Wo sollen wir da anfangen? Und vielleicht muss man dabei auch seinen Radius einfach manchmal kleiner setzen. Weil alle Geschwister und alle Mitmenschen gleich intensiv leben, das wird nicht gehen. Aber nimm dir doch mal bei einem vor, zu zu dem du keine natürliche Liebe hast. Nimm dir vor, den zu lieben. Fang damit an, dass du jeden Tag für ihn betest und du für eure Beziehung betest. Und dann überleg dir, wie es ihm wohl geht in seiner Lebenssituation und wie du ihm dabei was Gutes tun könntest. Und dann tu ihm was Gutes. Vielleicht ist das ein weiterer Schritt, dass deine Liebe noch fleischerner wird. Die Liebe zum anderen. Und dann kommt noch eine dritte Sache, wo es nicht um irgendein loses Lieben geht, sondern um echte, handfeste, fleischgewordene Liebe. Nämlich Gehorsam lieben. Und das ist unser dritter Punkt. Und bei Johannes, da ist es ja kein extra Punkt, sondern da geht das eine ins andere über und auch das aus Gehorsam lieben ist schon angeklungen. Und dann heißt es, mach das jetzt mal expliziter in den nächsten zwei Versen, in Vers 2 heißt es dann, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Also hier ist jetzt erstmal andersrum formuliert, wenn wir die Kinder Gottes lieben, heißt das, dass wir Gott lieben. Also wenn du den anderen liebst, dann letztlich, weil du Gott liebst. Wieder, es gehört zusammen. Und da kommt jetzt aber noch diese Ergänzung, und wenn wir auch seine Gebote halten. Also Liebe ist nichts Diffuses und Liebe ist auch nichts, wo wir uns selbst komplett ausdenken können, wie wir denken, dass Liebe praktiziert werden soll. Nein, wer auf Gott hört, der liebt ihn. Und das bedeutet dann auch, derjenige wird seinen Bruder lieben. Weil es wird dem anderen immer helfen, wenn man selbst das tut, was Gott geboten hat. Zum Beispiel, wenn du auf dem Kassenzettel siehst, oh, der Verkäufer hat mir zu meinen Gunsten das und das nicht berechnet. Und mein Gott hat aber geboten, ehrlich zu sein, dann ist es für den anderen gut, wenn du dich daran hältst und Bescheid sagst, dass du zu wenig gezahlt hast. Das ist ein anderer Fall, andersrum. Wenn zum Beispiel dein Chef dich zwingen möchte, irgendwo zugunsten der Firma zu lügen, tust du ihm aber letztendlich was Gutes, wenn du ehrlich bleibst. Auch wenn er was dagegen hat und wenn er sagt, nee, da tust du mir nichts Gutes. Aber du gibst ihm die Chance, darüber nachzudenken, was mehr wert ist, Geld oder Ehrlichkeit. Und dann gilt das grundsätzlich, den anderen kannst du nur lieben, wenn du Gottes Gebote hältst. Genauso kannst du Gott nur lieben, wenn du seine Gebote hältst. Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Liebe zu Gott bedeutet, seine Gebote halten. Und das hat sich nicht Johannes ausgedacht, nein, das hat er seinen Herrn und Gott sagen hören. Johannes 14, Vers 21 sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Inwiefern lieben wir dann Gott, wenn wir seine Gebote halten? Weil wir dadurch zeigen, dass wir ihn ernst nehmen. Unsere Beziehung ist ja keine lockere Kumpelbeziehung. Er ist unser mitfühlender Freund und Bruder, ja, auf jeden Fall. Aber er ist auch unser Herr, unser Gott und König, der gebieten darf und der aus Liebe gebietet. Wenn wir auf ihn hören, dann lieben wir ihn zurück. Es gibt keine Liebe zu Gott, ohne auch das zu tun, was er in seinem Wort gebietet. Und dann wundert man sich vielleicht darüber, wie Johannes hier sagen kann, und seine Gebote sind nicht schwer. Aber aus der Liebesbeziehung zu Gott heraus sind sie nicht schwer. Und das kriegen wir trotzdem manchmal nicht zusammen. Dass man ohne Furcht und nur aus Liebe gehorsam sein soll. Also auch wie kann das sein, dass, wie wir es beim ersten Punkt hatten, dass John Newton in diesem Lied singt, es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte. Also wie kann mich Gnade Furcht lehren? Machen das nicht viel eher die Gebote Gottes, seine harten Forderungen? Also was soll mich anspornen, Gott zu gehorchen? Seine Drohungen vor Strafe? Mögliche schlechte Konsequenzen, die daraus folgen? Kann mich das wirklich anspornen? Bringt es was, wenn ich mir vor Augen halte, was Gott alles von mir verlangt? Bringt es was, wenn mir das immer vorgesagt wird? Und dann gibt es ein Zitat von Charles Spurgeon, der genau in diese Kerbe schlägt und letztendlich sagt, was mich dazu bringt, Gott zu gehorchen, ist seine Liebe. Und er sagt, erzählt von sich, als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Zitat Ende. Solange wir nur Angst vor Gottes Gericht haben, wie wir es im ersten Punkt hatten, wir seine Liebe hinter allen Dingen nicht sehen, wenn wir ihn nur als Richter und Gebieter sehen, als Moralisten, dessen Forderungen einfach zu hoch sind und wir nicht erfüllen können, wenn wir ihn nur so sehen, werden wir ihm nicht folgen und ihm nicht gehorchen wollen. Da wird es schwer zu gehorchen und da werden wir bei Sünde viel eher denken, ach, ist doch nicht so schlimm. Aber je mehr wir seine Liebe erkennen, werden wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann wird es uns immer leichter, seine Gebote zu halten. Wir müssen überzeugt davon sein, dass Gott uns so sehr liebt und dass auch seine Gebote und seine guten Ordnungen nichts anderes sind als ein Ausdruck seiner Liebe. Und dann geht es gar nicht immer darum, immer mehr zu machen, sondern sich bei manchem einfach mal wieder bewusst machen, warum man dieses oder jenes tut oder warum man dieses oder jenes tun möchte, tun sollte. Und dann kann das folgende Dinge bedeuten. Zum Beispiel, dass du deine normale Arbeit noch mehr siehst als, hier tue ich, was mir Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tage sollst du ruhen. Er schenkt auch Zeiten des Rückzugs und auch die sollen wir einhalten. Aber ich will arbeiten, ich will meine Zeit sinnvoll nutzen, weil ich Gott liebe und ich in diesem Gebot erkenne, wie gut er es dabei meint. Und auch da können wir merken, auch für die Menschen um mich herum ist es das Beste. Auch sie liebe ich, wenn ich da Gott gehorche. Ich arbeite nicht einfach für mich, sondern auch, um genug übrig zu haben, um anderen geben zu können. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, Kinder zu erziehen, Kinder anzuleiten und Kinder zu lehren. Auch das hat Gott geboten, dass das die Eltern tun sollen, auch die Väter. Und auch das kann man noch mehr sehen als, das will ich tun, weil ich Gott liebe und weil er es geboten hat. Und wie gut meint er es mit mir, wenn er mir so eine reiche und wertvolle Aufgabe anvertraut, auch wenn sie mich manchmal an den Rand der Verzweiflung bringt. Und auch das ist wieder für die Menschen das Beste. Ohne unsere Anleitung, ohne Erziehung, ohne Liebe werden unsere Kinder viel weniger zum Guten hin geformt. Sie brauchen uns. Und was für ein Segen sind charakterlich gut erzogene und von ihren Eltern geliebte Menschen dann auch wieder für andere Menschen. Gehorsam lieben. Weil er uns zuerst geliebt hat, und wir hinter allen Geboten seine Liebe entdecken können. Fleischgewordene Liebe, darum ging es heute. Und das ist so viel besser als jeder noch so leckere Burger. Möge Gott uns in dieser Weihnachtszeit tiefer zeigen, wie greifbar er uns liebt. Und möge das auch in uns bewirken, dass wir furchtlos lieben, dass wir den anderen lieben und dass wir gehorsam lieben. Lasst uns dafür beten und es dann tun, weil sie sich nur vorstellen, so wie diesen leckeren Burger hier, da wird keiner von satt. Aber es ist schön, aber es ist nicht das Wahre. Fleischgewordene Liebe, das ist das Wahre. Und das sehen wir in vollkommener Weise in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte euch gern noch oder uns gern noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Amen.